Szenario ist.
Ja, danke, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich, dass ich hier die Nummer 1 bin für den Dialog. Manchmal ist man an Stelle 5 oder 3, aber diesmal haben wir Priorität. Ja, wenn Sie über mich gelesen haben, und wir sprachen ja vorhin darüber, wie wir diese Konversation hier strukturieren können, dann wissen Sie vielleicht, was ich für eine Meinung habe. Die Arbeit von Claire, insbesondere ihre Arbeit über die Extinction, über das Auslöschen, hat mit der gesamten Problematik des Anthropozäns zu tun. Ich befasse mich mit Posthumanismus, das gehört auch dazu. Viele machen sogenannte Tierstudien darüber, das geht auch in diese Richtung. Ich glaube, wir werden höchstwahrscheinlich während der Unterredung hier, wir werden vermutlich uns befassen mit den verschiedenen, mit dem Konzept der Natur und dem Konzept des Menschlichen, die im Grunde genommen dieser ganzen Diskussion über das Anthropozän zugrunde liegen. Und wir werden die eine oder andere Theorie herausfordern. Die Arbeit von Claire hat ja unmittelbar zu tun mit dem Problem des Anthropozäns. Deshalb dachte ich mir, wir sollten damit beginnen, dass wir Claire erst einmal das Wort erteilen, damit sie uns, ich sage mal, die einleitenden Worte gibt. Und dann sollten wir auf jeden Fall drüber diskutieren. Und so werden wir unsere 50 Minuten absolvieren. So, also Claire, bitte.
Ja, ich setze einfach mal an dem Punkt, der hier im Raum steht, nämlich haben wir es mit einem Katastrophenszenario zu tun. Nehmen wir mal das traditionelle Bild eines Katastrophenszenarios. Da haben wir natürlich eine technische Dimension mit dabei, etwas, was entwickelt wird, um das Leben zu verbessern oder zu verlängern, was aber natürlich auch die Fähigkeit birgt, dass Zerstörung sich ergibt. Also es hilft, aber es ist gleichzeitig auch mit dem Potenzial des Zerstörerischen ausgestattet. Die Atombombe wäre hier eigentlich ein exzellentes Beispiel, die tickende Zeitbombe, ein menschliches Gerät, eine menschliche Maschine, etwas vom Menschen gemachtes, was gleichzeitig aber eben eine tragische Fähigkeit birgt. Also die Idee ist, dass man etwas beherrschen kann und gleichzeitig besteht aber die Gefahr, dass eine Katastrophe folgt. Einerseits wird also ein Zweck erfüllt, auf der anderen Seite kann es sich negativ auswirken. Und da haben wir es natürlich auch mit der Frage der Beherrschung der Natur zu tun, die ebenfalls im Zusammenhang damit zu sehen ist, dass wir durchaus Opfer der Natur werden. Gleichzeitig haben wir aber die Natur als ein ganz wesentliches Element im Narrativ, in dieser Erzählung. Und dann haben wir uns ja gestern zum Beispiel auch mit der Frage der Vergangenheit befasst. Tesch hat hier gesprochen über die alten Griechen, über die Klassik und so weiter. Und auch da sehen wir natürlich nur einen Teil der Aspekte, wenn wir zurückblicken, also den Blick in die Zukunft, das Kosmologische, nicht die negativen Seiten und so fort. Das heißt, wir haben es mit zwei Konflikten zu tun. Einmal das, was problematisch ist mit Blick auf die Geräte, die Maschinen selbst und dann das, was problematisch ist mit Blick auf die Intentionen und dann, was problematisch ist mit Blick auf die moralische Dimension, was man hätte also vermeiden wollen, was man eigentlich verhindern wollte. Selbst wenn man nicht menschlich ist, schafft man ja Zerstörung, Zerrüttung oder zumindest Verschmutzung auf dem Planeten. Auch das ist ein Aspekt. Und dann die Frage der Verdrängung, der Vertreibung. Auch da ist nicht nur die ethische Dimension zu sehen, sondern auch die Konsequenzen dieser Zerrüttung. Das heißt, zunächst einmal müssen wir die Frage stellen, ob das Gerät die Maschine innerhalb des Lebens sich verortet, ob die Natur, ob das Leben automatisch also gebunden ist an das Gerät, an die Maschine, ist die Frage. Und die andere, die sich dann daran anschließt, ist, können wir das Handeln von der Bewertung, von der Beurteilung trennen? Es sind ja gestern bereits einige Fragen gestellt worden, die diese Aspekte aufgreifen. Gleichzeitig ist auch immer wieder thematisiert worden, der Größenwahn der Menschen.
Ich kann dem nur beipflichten. Die wichtigste zentrale Frage für mich ist, ja, Weltuntergang, aber für wen? Wenn man sich mal überlegt, was wir alles gelernt haben auf dem Bereich der Ökologie, der Zoologie, was sich aus diesen Wissenschaften in den letzten 40 Jahren ergeben hat an Wissen, an Errungenschaften, dann ist es klar, dass wir nicht die einzigen sind, die auf dem Planeten von einem solchen Szenario betroffen wären. Und hier wird es sehr kompliziert. Die Frage nach dem Weltuntergang muss immer die Frage sein, Untergang für wen und wo. Das Ganze hängt ja auch immer von dem Ort ab, wo dieser Untergang stattfindet. Und das menschliche Wesen ist nun nicht der Einzige, der betroffen ist. Andere Lebensformen wären davon betroffen, kämpfen ums Überleben. Und Heidegger sprach ja schon darüber, dass eben diese Wesen auch kämpfen um ihr Überleben. Und das ist nicht nur eine Frage, die linguistisch fundiert ist. Und jetzt halt müssen wir uns diese Frage stellen, Weltuntergang für wen? Und da liegt der Hase im Pfeffer sozusagen, da wird es kompliziert. Da kommen wir auf der politischen, ethischen Ebene zurück zu den Debatten, die wir in Nordamerika vor Jahren geführt haben, auch in Europa in den 60er, 70er Jahren, über Biozentrismus. Und da herrscht Druck. Warum? Es geht hier nicht nur um das Verhältnis zwischen den Menschen und diesen Phänomenen. Es geht nicht nur um die Frage der eigenen Überlebensfähigkeit der Menschheit, sondern es geht um die gesamte Überlebensfähigkeit des Planeten. Beispiel. Nehmen wir mal den Hardcore-Standpunkt der Biozentriker. Und sagen wir mal, naja, der Mensch ist ja nur eine Lebensform, es gibt noch viele andere Wesen. Natürlich haben wir den größten Zerstörungstrieb, ganz klar. Und andere Speziesarten haben natürlich auch ein Recht auf Überleben, Leben. Und da muss man sich nochmal die Frage stellen, ob man Virus wie Anthrax oder andere braucht, um manchmal den Versuch zu unternehmen, eine Spezies zu löschen. Und wenn man solche Theorien vertritt, dann muss man sich der Frage stellen, tja, es könnten 70-80% des Homo sapiens der Menschen sterben. Also es gab da solche Überlegungen. Und diese theoretischen, philosophischen Fragen haben zu tun mit dem Anthropozän. Wenn man die Existenz nichtmenschlicher Formen ernst nimmt, also Weltuntergang für wen und wo, wenn man diese Fragen ernst nimmt, dann hat man da eine ganz andere Dimension, eine sehr komplizierte Debatte. Und das führt natürlich zu diesem Thema Biopolitik oder biopolitische Überlegungen. Zu Claires Kommentar möchte ich noch eines hinzufügen. Was vielleicht noch wichtiger ist, ist diese Vorstellung des menschlichen Wesens, das eigentlich der Ursprung wäre für diesen Gedanken eines Weltunterganges. Die Menschheit redet ja über sich Jacques Derrida hat das ja sehr gut beschrieben. Diese Autonomie, diese Selbstständigkeit des menschlichen Wesens, das wird in Frage gestellt von Clares Kommentar. Denn der Mensch, wie ich es auch geschrieben habe, immer wieder, der Mensch war nie und wird nie menschlich sein. Er hat kein lineares Verhältnis zu seinen eigenen Handlungen, zu seinen eigenen Überlegungen und Konzepten. Denn was aus dem Menschen einen Mensch macht, ist einfach die Tatsache, dass wir uns hier fortpflanzen, dass wir auf dieser Erde leben. Und das ist nur möglich, und Claire hat es ja erklärt, das ist nur möglich, weil die Technologie da ist. Und diese Technologie nennt sich soziales Verhalten, und die ganze Semantik, die dazugehört. Und wenn man erstmal einmal verstanden hat, dass der Mensch nicht nur ein Hybridwesen ist, sondern dass er nur lebt, weil es etwas Nicht-Biologisches, Nicht-Zoologisches da gibt, dann ändert sich natürlich die Fragestellung. Denn diese Trennung, die man nur als selbstverständlich voraussetzt, die Claire auch erwähnt hat, also auf der einen Seite die Technologie, die Geräte, auf der anderen Seite der Mensch, diese Trennung verschwindet auf einmal. Und wenn diese Trennung verschwindet, dann muss der Mensch selbst sich die Frage stellen, ob er nicht im Grunde genommen derjenige ist, der um sein Überleben kämpfen sollte, in Anbetracht eines solchen möglichen Weltuntergangs.
Nun, es gibt hier einen Begriff, den du nicht verwendet hast. Wir haben es doch im Grunde mit zwei zusammenhängenden Problemen zu tun. Einmal Parochialismus, denn es scheint ja so zu sein, dass das Anthropozän ein originäres Ereignis ist. Das heißt, wir schreiben die Geschichte nicht mehr selbst, sondern es gibt ein System, was die Geschichte in uns einschreibt. Mit anderen Worten, der Planet hat ein eigenes System, diese Geschichte zu schreiben, auch nach unserer Existenz. Womit wir es also mit einem originären historischen Wandel mit Blick auf die Frage, wie wir uns sehen, wie wir denken, zu tun haben.
I think it's a recent American expression. It's a game changer. It's not a difference in degree.
In den USA spricht man von einem Game Changer in diesem Zusammenhang. Irgendwas passiert und das Spiel läuft plötzlich anders. Was sich ändert, ist unsere Art und Weise, diese Erzählung zu schreiben, das Narrativ zu entwickeln. Und das bedeutet tatsächlich die Löschung der Vorstellung vom Katastrophenszenario und verweist natürlich auf diese Frage, Katastrophe oder das Ende aller Tage, für wen? Da haben wir tatsächlich diesen Parochialismus. Und da haben wir natürlich eine Vielzahl von Problemen mit Blick auf Wünsche, Begehren, Intentionen und so weiter und so fort. Alles, was mit dem Anthropozän zu tun hat, unterliegt also einerseits, andererseits Logik. Auf der einen Seite haben wir es mit einem ganz neuen Ereignis zu tun, was unsere bisherigen Erzählungen des Seins und der Entschädigung beiseite schiebt. Und auch die Geschichte der Ereignisse selbst beiseite schiebt. Denn es geht ja nicht darum, dass wir möglicherweise enden oder so enden, sondern es wird in irgendeiner Art und Weise ein Ende geben und man hat Möglichkeiten, ein Ende sich vorzustellen. Aber Was geschieht, ist neu, völlig neu, ganz und gar neu. Und es gibt natürlich immer Leute, die, wenn man so eine Diskussion führt, und wir führen sie auch bei uns an der Uni zum Beispiel, an der Fakultät für Englisch, dass jemand sich meldet und sagt, nein, dieses Bild ist nicht neu, diese Idee gab es bereits im Mittelalter. Und natürlich gab es immer schon die Idee, dass man in der Lage ist, die Geschichte der Welt zu schreiben, nachdem die Geschichte der Welt zum Ende gekommen ist. Und dennoch haben wir es mit dieser Zweiseitigkeit zu tun. Auf der einen Seite haben wir es mit einem ganz neuen Konzept zu tun, auf der anderen Seite ist es das älteste Konzept, was denkbar ist. Und
because what we are imagining
then
from scientific practices which have a history and
stellen uns etwas vor auf der Grundlage einer wissenschaftlichen Praxis, auf der Grundlage einer Geschichte, was zu tun hat natürlich auch mit den Statistiken, den Räumen, den Chroniken, den Messungen, den Erkenntnissen der Wissenschaft. Das heißt, wir haben etwas, was ganz stark eingebettet ist, was tatsächlich existent ist, was immer zu tun hat mit Raum und mit Hoffnung und klassisch traditionell ist und gleichzeitig ist aber jenseits dieser Verwurzelung und Verortung es möglich, sich vorzustellen, wohin man sich bewegen könnte, wenn man da heraus katapultiert wird. Das heißt, wir haben etwas Neues, das Experiment und damit den Verweis darauf, dass es doch immer etwas inhärent Moralisches an dieser Frage gibt. Und ich glaube, da würden Sie mir auch zustimmen können. Denn es ist nicht so, dass jemand hingeht und sagt, es ist mir ganz egal, was aus der Welt wird. Diese Vorstellung, dass es eine komplett flache Ontologie gäbe, in der ein anderes Nichts und Nirgends möglich ist, widerspricht dieser moralischen Qualität des Handelns. Wenn wir nicht X machen, dann werden wir sterben, ist ja die Annahme. Und gleichzeitig haben wir die Notwendigkeit dieser Qualität in unserem Denken, was uns gleichzeitig aber sagt, dass Handeln nicht möglich ist. Hier haben wir aber gleichzeitig auch das Gegenfaktum. Stellen wir uns mal vor, es gäbe eine Welt, in der es kein Anthropozän gäbe. Die menschliche Spezies entsteht und tut nichts Gewalttätiges, übt keine Gewalt aus gegenüber dem Planeten, verhält sich so, wie sie sich verhalten soll, adäquat und angemessen. Es gibt Harmonie. Und es gibt so viel Harmonie, dass nach dem Ende der menschlichen Spezies ein Geologe nicht in der Lage ist, zu sagen, dass wir gelebt haben. Und ich würde gerne fragen, was könnte ein solcher möglicher Raum sein? Ist es möglich, ihn zu identifizieren? Können wir sagen, es sind die fossilen Mollusken der Erde? Können wir uns auf diese verständigen? Wollen wir die verschiedenen Ebenen der Ära des Anthropozän also löschen? Oder nicht, wäre das wünschenswert? Für uns sicherlich nicht, denn wir sind parochial, wie ich das sagte. Wir wollen die Welt so haben, wie sie kennen, in der es eben Shakespeare und all die anderen gibt. Und gleichzeitig wissen wir um die Unmöglichkeit. Also das Gegenanthropozän ist ein Gedankenexperiment.
Ja, to me, in a way, the Anthropocene.
Das Anthropozän ist für mich gewissermaßen eine Erinnerung an eine Sache, die es schon immer gab. Und zwar die Tatsache, dass das Äußere, dass die äußere Hülle des Menschen sich aber auch in uns befindet. Außen ist innen. Du hast gesagt, Parochialismus, und du hast gesagt, der Mensch steht im Mittelpunkt all der Konzepte, die er entwickelt, die er verbreitete. Und wir denken ja immer in geologischen Zeitskalen, das mag ja alles stimmen, aber wir beziehen uns doch immer auf menschliche Erfindungen. So, Die Maßstäbe, an denen wir die Zeit messen, sind menschliche Errungenschaften, Erfindungen. Das heißt, das Anthropozän ist eine radikale Sache, erinnert uns aber an eine Vorgehensweise, eine Denkweise, die es immer gegeben hat. Das Äußere ist auch innen. Und ich verweise auf das, was ich vorhin sagte. Und zwar, bei allem Parroquialismus ist der Mensch ein Ergebnis, ein Produkt, evolutionär gesehen, ein Produkt von materiellen Prozessen, von dynamischen Kräften, die nichts mit dem menschlichen Wesen zu tun haben, die unmenschlich sind, also geologische Prozesse, chemische Prozesse, die nichts mit dem Menschen zu tun hat. Und der Mensch ist nur ein Glied in dieser Kette und er ist nur ein Ergebnis, ein Produkt von vielen. Ein höchst unwahrscheinliches Produkt dieser Kette. So. Also eine asynchrone Trennung zwischen dem, was der Mensch mit seinem Parroquialismus von sich denkt und den Geschichten, die er über die Menschheit erzählt. Und den Prozessen, die im Grunde genommen dieses Ding generieren, was wir Mensch nennen. Und beide Prozesse sind asynchron, sind auseinandergeschaltet, auseinandergekoppelt. Also ist das eine nichtlineare Beziehung zwischen den menschlichen Wesen und deren Intentionen, deren Absichten und den Konzepten, die verbreitet wurden. Über das Anthropozän zu sprechen, beschränkt sich also nicht nur darauf, über ein Ende der Menschheit zu sprechen. Nein, hier geht es auch darum, inwieweit der Mensch ein lineares Verhältnis haben kann zur Zeit, wie er mit anderen Worten die Endlichkeit beeinflussen kann. Und das führt uns zurück zu Carpe Diem, zur Romantik, Heidegger, Existenzialismus und so weiter. Und auch diese poststrukturellen Theorien. Also, deshalb muss man sich die Frage stellen, was ist eigentlich Endlichkeit? Wird daran die Macht, die Kraft des Menschen gemessen, die Dinge zu ändern? Und aufgrund dieses Auseinanderschaltens zwischen dem menschlichen und nichtmenschlichen Prozess muss man natürlich auch die Semiotik, die Technologie mit berücksichtigen. Weil das ganz viele Dinge mit beinhaltet, die auch mit all diesen Geräten, Maschinen, Objekten zu tun hat. Und das Zweite zum Anthropozän ist nicht nur über Endlichkeit zu reden, aber auch, dass wir einen Marker für eine Art von Endlichkeit sprechen, der was anderes sein sollte als der Mensch, der immer den Anspruch hat, alles zu kontrollieren und insbesondere auch diese Wahrscheinlichkeit eines Weltuntergangsszenarios zu kontrollieren. Und das stimmte schon immer. Das war schon immer, bevor wir über Anthropozän sprachen, so im Verhältnis zwischen dem Menschen und der Endlichkeit. Das Neue ist für mich diese Asynchronizität, dieses Auseinanderschalten, diese Spaltung. Aber ich denke, es ist gewissermaßen auch eine alte Geschichte. Für Claire in ihrer Arbeit und für mich in meiner Arbeit stellt sich dann folgende Frage. Welche Herausforderungen bringt das, was wir jetzt gerade gesagt haben? Was bedeutet das in Bezug auf Philosophie, auf Wissenschaft? Und wir sprachen vorhin darüber. Ich denke manchmal, Philosophie, Theorie müssen ein anderes Verhältnis, müssen eine andere Strategie gegenüber dem Problem des Anthropozäns haben als der Mensch. Und ich denke anders darüber. Und viele Philosophen des 20. Jahrhunderts haben auch so gedacht. Ich sehe das so, dass man hier eine nicht repräsentative Form Philosophie zu machen braucht. Also das Unmögliche möglich machen gewissermaßen. Das heißt, wie kann die Philosophie das Undenkbare denkbar machen, ohne dieses repräsentative Verhältnis? Also eine Art Zähmung, könnte man sagen, eines Phänomens, das sich in dieser Form eigentlich gar nicht bändigen ließe. Und das betrifft verschiedene Disziplinen, Wissenschaften, also nicht nur Philosophie, Kunst, Wissenschaft. Und das ist die eigentlich interessanteste Frage für mich. Eigentlich auch ein recht pragmatischer Ansatz, eine pragmatische Frage. Viel wichtiger vielleicht als die richtige Repräsentation des Anthropozäns in der Philosophie.
Das ist natürlich pragmatisch,
wenn man die Frage aufwirft, wie die Dinge definiert werden können. Bestimmte Fragen, die sich in den letzten Tagen hier wiederholt haben.
How do we think? How do we imagine? What sort of questions?
Unter anderem die Frage, was denken wir, was stellen wir uns vor, was glauben wir, wird kommen? Das ist natürlich pragmatisch in dem Sinne,
als
die Frage einer bestimmten Struktur unterliegt und dass es bestimmte Disziplinen gibt, mit denen diese Fragen beantwortet werden können, auch die Frage nach der Gewalt. Philosophie als eine Form des Lebens, als Therapie, als Möglichkeit der Bedeutungszuweisung und die Schaffung eines Narrativs, einer Erzählung, die sinnvoll ist, zumindest für mich. Das ist ja eines der Probleme. Wir ziehen ja, wenn man so will, weiter ursprünglich. Mussten sich die Menschen in der Welt damit auseinandersetzen, dass sie bestimmte Beziehungen, Strukturen, Bindungen aufbauen mussten, um der Welt, in der sie leben, einen bestimmten Sinn zuzuschreiben. Und gleichzeitig mussten sie sich fragen, was ist die richtige Beziehung zur Welt? Welche Bindung gibt es zwischen der Welt und mir? Wie sieht es aus mit der Disziplin, die ja nicht von sich aus der Welt heraus sich entwickelt? So gesehen ist also alles, was getan und gedacht wird, pragmatisch, weil es mit Praxis zu tun hat. Gleichzeitig ist es aber auch nicht pragmatisch, denn egal wofür es die Philosophie gibt, die Idee ist, dass sie uns hilft zu leben, damit wir die Welt verstehen, damit wir erkennen, dass sie Sinn ergibt. Hier sprechen wir ja über die Katastrophen und die Frage, ob das Anthropozän ein Katastrophenszenario ist. Da haben wir es natürlich zu tun mit der Gewalt und damit mit dem Pragmatischen. Das Anthropozän als Gedankenexperiment fordert uns allerdings auf, uns zu fragen, was die Perspektive eines Dings wäre. Das Ding ist damit sozusagen die Erdschicht, die bleibt, wenn wir schon nicht mehr da sind. Das heißt, der Pragmatismus, wenn der Pragmatismus sozusagen amerikanisch verstanden wird, ist sicherlich etwas, was uns hilft, die Welt zu verstehen. Aber nicht notwendigerweise die Geschichte hilft verstehen, die die Welt uns erzählt. Natürlich kann ich hingehen und sagen, ich stelle mir das so oder so zu, das ist inhärent menschlich, dass man versucht, solche Bilder zu generieren, um zu verstehen, um Sinn zu erkennen. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine Frage der Philosophie. Jedenfalls dann, wenn Philosophie Theorie ist oder Denken ist oder der Versuch ist, sich aus dem Chaos herauszubegeben. Wir wissen allerdings, dass es kein Außen gibt. Also die Vorstellung, man könne sich sozusagen jenseits von sich selbst oder außerhalb stellen, existiert nicht. Es ist alles Teil des Systems des Inneren. Andererseits ist alles, was wir tun, mit dem Anthropozän, das, was die Philosophie immer versucht hat zu tun. Das heißt, ich rede darüber, wie ich leben möchte, was ich leben möchte. Und natürlich stelle ich auch die Frage, wäre es richtig, und zwar eben nicht nur für mich, sondern auch für andere, für den Menschen an sich und dann eben natürlich auch für jedes Tier. Für jedes Wesen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was würde das bedeuten für uns, wenn der Planet auf dem Spiel stünde? Und das ist ja das, worum es beim Anthropozän geht. Das heißt, die politische Dimension ist gegeben, politisch in dem Sinne der Politik.
For whom? Because it is
gleichzeitig
already the
aber
case,
auch die Frage, die Sie ja anfangs gestellt haben, Katastrophe, für wen?
That timeline would be much more intense than it is now.
Das, die Zeitschiene, die man zeichnen könnte, je nachdem, wo man lebt, unterscheidet sich.
Sandy yesterday. Which means that
je nachdem, wo man lebt, ist sie mehr oder weniger intensiv.
Denken wir an Hurricane Sandy zum Beispiel kürzlich.
Oder sagen wir mal, man lebt aktuell in Australien zum Beispiel.
Aber die Erde schreibt
unterschiedliche Chroniken, entwickelt unterschiedliche Zeitschienen. Und Verletzlichkeit ist auf verschiedenen Ebenen damit gegeben.
Perhaps a sort of semi-conclusion under this strand.
Eine halbe Schlussfolgerung zu diesem Aspekt wäre also ja.
Because even
es ist pragmatisch,
the scientific statements about the Anthropocene,
denn wir haben natürlich die wissenschaftlichen Aussagen über das Anthropozän, die sagen, dass wir durchaus in der Lage sind, uns vorzustellen, es gäbe eine Zeit, in der wir uns nicht mehr so artikulieren können wie heute. Tiere, das Wesen, irgendwas, was lebt, allerdings nicht im organischen Sinne, vielleicht nicht einmal im planetarischen Sinne.
Wenn das stimmt,
wenn es also eine Zeit gibt, in der wir nicht existieren, in der man aber sagen wird, dass wir existiert haben, dann müssen wir uns fragen, welche Fragen stellt die Zukunft? Und wie sollte sie aussehen?
Yeah, I was this raises an interesting point I was thinking about as you were talking earlier when I was saying, well, in some ways this is a new story, but
das wurde mir vorhin bewusst, als du sagtest, ja, es ist eine alte Geschichte, aber auch eine neue Geschichte, was auf jeden Fall neu daran ist.
It's sort of an adjacent way, it's not a direct way or a frontal way that it's new.
Hat zu tun mit dieser Frage, die du hervorgehoben hast. Das Wo. Wo sitzt der Wissensapparat, der zu all diesen Fragestellungen geführt hat? Und widersprüchlicherweise ist es so, dass jeder seine eigenen Referenzen hat. Das heißt, jetzt nochmal zurück zur neuartigen Frage. Man glaubt, das entstammt alles der Philosophie. Aber nein, diese universellen Fragen werden immer öfter gestellt in hochspezialisierten wissenschaftlichen Kreisen. Eine Art Spezialisierung oder eine Art Fragmentierung des Wissens könnte man da erkennen. Und darüber muss nachgedacht werden, im Zusammenhang mit dieser Frage über Universalisierung. Also universelle Formen der Endlichkeit zum Beispiel. Da gibt es nun mal diesen Widerspruch. Das Universelle basiert ja aber auch auf individuellen Referenzen. Das ist der Widerspruch. Und den haben wir heute nach wie vor. Und so endet man gewissermaßen blind. Aber keine Blindheit, der man irgendwie entkommen könnte. Eine Blindheit, die andere Ansichten verlangt, andere Orte, andere Disziplinen, andere kulturelle, soziale Situationen, aus denen heraus man hier mitdiskutieren muss. Aber es gibt hier kein einheitliches Gesamtbild sozusagen, und da muss ich dir recht geben, Claire. Weil es eben so fragmentiert ist, müssen wir Ansätze, Stellungnahmen aus verschiedenen Himmelsrichtungen finden. Ich war vor einigen Monaten an einer Konferenz. The Making of the World, die Entstehung der Welt. Das war das Thema, weil ich dachte, seltsam. Diese Tagesordnung, das waren evolutionäre Biologen, es waren Psychologen dort und was ich verwunderlich fand, ich war einer von den wenigen aus den Geisteswissenschaften, was mich verwundert hat, war festzustellen, dass die Paradigmen sehr, sehr nah sind zwischen den einzelnen Disziplinen. Und in den Wissenschaften gibt es ganz viele Forscher, die zunächst einmal ihre Credentials erhalten, sozusagen, zum Beispiel in der Physik, weil sie forschen und so weiter. Und dann machen sie, ich sage mal, Kosmologie, und dann werden sie irgendwann Professoren. Ich habe zum Beispiel angefangen, indem ich mich der modernen amerikanischen Poesie gewidmet habe, und dann haben wir irgendwann promoviert und so weiter. Wir kennen ja diese Entwicklung. Warum ich das erzähle? Wir vergessen, dass epistemologische Probleme, wie die eigenen Referenzen, die jeder hat, zu universellen Theorien eine Hürde sind. Und das macht die Frage noch komplizierter zwischen Wissen und Endlichkeit. Das macht die Sache noch viel komplizierter. Und ich bin mit einer Künstlerin verheiratet. Vielleicht möchtest du dazu noch was sagen, Claire. Vorhin sagten wir, das wirft wichtige Fragen auf. Zum Beispiel über die Art und Weise, wie jeder Mensch sich sein Wissen aneignet. Und wir haben ja gesagt, diese nicht lineare Art und Weise, sich Wissen anzueignen, ist ein Widerspruch zu diesen universellen Themen, die immer wieder heraufbeschworen werden. Was ist jetzt der Unterschied zwischen zum Beispiel der Philosophie, zwischen einer analytischen Philosophie, sage ich mal, und anderen Disziplinen? Oder gegenüber der Kunst, der Literatur? Welche Art von Konzeptualisierung, welche Art von Wissensaneignung hat man je nach Disziplin? Wir arbeiten mit geschriebenen Materialien, wir arbeiten mit Texten. Und was ich spannend fand hier bei diesem Ereignis, waren auch diese Künstler, die hier auftreten und die ihre eigene Perspektive mitbringen, die ihre eigene Antwort auf die Frage, auf das Problem hier mitbringen, die auf ihre eigene Art und Weise konzeptualisieren. Und die eben nicht diesen linearen Prozess der Wissensaneignung verfolgen, wie wir ihn kennen.
Drei Aspekte würde ich gerne aufgreifen. Einmal Disziplin, dann das Genre
und the third is,
und
imagination and how we write.
Fantasie und wie wir schreiben.
Point I'd like to make about discipline is
Disziplin.
It's also it has an absolutely double sense. One can't say
auch
anything
hier haben wir es mit einer doppelten Bedeutung zu tun.
Unless there's a discipline.
Man kann überhaupt nur dann artikulieren, wenn es Disziplin gibt. Natürlich gibt es bestimmte Arten des Lernens und des Wissens, aber es gibt diese Disziplin, bestimmte Protokolle, wie man schreibt, wie man hört, wie man Aufmerksamkeit erringt. Und den Film, den wir gestern zum Beispiel auf der Insel gesehen haben, nun, der hat das
in a way a demotivating effect that would then be
sehr deutlich gemacht. Natürlich gibt es das Demotivierende, was hinter Demotivierenden steckt. Das heißt, die Möglichkeit, eine Aussage zu machen in einem bestimmten Genre unterliegt bestimmten Konditionalitäten.
Those conditions are now completely changing.
Diese Bedingungen oder Konditionalitäten ändern sich, und zwar massiv, ebenso wie die Vorstellung von dem, was menschlich ist, wer spricht, wer die Stimme ist. Und wenn wir dann nochmal zurückkommen auf den Weltuntergang, Katastrophen-Szenarien,
da
kommt die Idee ins Spiel, dass hier etwas entsteht, was vielleicht negativ ist, vielleicht nicht. Früher, in der Theorie war das so, dass man sich hinstellte und einen Vortrag über Politik hielt und vor allen Dingen im Bereich der Queer-Politik oder der feministischen Politik war die Frage der Identität ganz wichtig. Die Frage war immer wieder, brauchen wir nicht Identität, um etwas ändern zu können? Jetzt ist es anders. Hier ist das Genre, hier ist der Anspruch, hier ist das Ergebnis und das hat sich geändert und das wird sich auch ändern. Und das meiste, was ich zum Anthropozän lese, sind Fragmente, kommen irgendwie aus dem Internet, ist sehr spekulativ, kommt irgendwoher, ist eher nicht institutionell verortet. Mit anderen Worten, es gibt Disziplinen, die bestimmte Dinge möglich machen, aber in dem Moment, wo sie draußen sind, ändern sich die Dinge, ähnlich wie das Gespräch, was wir hier führen. Das heißt, man hat die Monographien, die wissenschaftlichen Aufsätze und so weiter einerseits, aber die Zeitlichkeit dieser Produkte ist absolut redundant. Man liest jetzt einen Artikel aus dem Jahr 2005. Und man weiß, dass der nicht mehr nutzbar ist. Also die Kluft, die zeitliche Kluft, die besteht zwischen dem Moment, in dem dieser Artikel erschienen ist und jetzt, da haben wir es tatsächlich mit einem Problem des Genres zu tun. Da komme ich nochmal zurück auf den Weltuntergang, das Katastrophenszenario und auf das, was man als Forschung erinnert, lächelnd. Und ich erinnere mich an viele Bücher und Filme und Ähnliches. Da können wir einerseits sagen, dass das Anthropozän einen massiven Einfluss gehabt hat auf die Fantasie. Ebenso wie es war, als Darwin die Evolutionstheorie in den Raum stellte, sich die Literatur änderte, andere Romane, andere Geschichten geschrieben wurden. Das hatte einen massiven Einfluss auf die Geschichte des 19. Jahrhunderts. Und als Historiker blickt man vielleicht in 100 Jahren zurück auf die Romane der heutigen Zeit, auf die Fiktion, auf den auf Fernsehen, auf Filme und natürlich ist McCarthy im Recht, wenn er sagt, da wird es sicherlich die Melancholie, die Nostalgie, die Sehnsucht geben, denn es hat sich etwas massiv geändert, was die Fiktion angeht. Und gleichzeitig aber bleibt dieses Narrativ
von der Katastrophe existent. Die meisten
Filme, die irgendwie mit dem Weltuntergang zu tun haben, implizieren die Idee einer besseren Möglichkeit. Also ja, der Mensch hat gefehlt, hat gesündigt, wird dafür bestraft und so weiter und so fort, aber es besteht die Möglichkeit einer besseren Welt. Das Interessante ist, dass es eben nicht nur in der Fiktion gibt, sondern wenn ja das Anthropozän und der Klimawandel in den Medien stattfindet, selbst in Zeitschriften wie dem Economist, dann wird die gleiche literarische Form gewählt, wie als man über die Finanzkrise 2009 sprach. Ja, gut, wir haben ein paar Fehler gemacht, aber wir kriegen das irgendwie doch wieder hin. Wir werden irgendwas Gutes machen. Ja, gut, ich meine, wir haben uns auch getäuscht, die Wall Street war eben nicht so gut, wie wir gedacht haben, aber wir werden ja uns... Ja, diese Narrativ, diese Erzählung ist, das heißt, wir haben ja das Problem des Genres, das Problem des Narrativs. Und das ist aber nicht nur ein Problem der Fakultäten für Literatur.
I guess what I was suggesting earlier is...
Ja, das, was ich ja vorhin gesagt habe. Was die Literatur machen kann, was wir tun können, und das ist eine Überlegung, die ich in den Raum stellen möchte. Wir könnten ein Modell erstellen oder wir könnten Ausschau halten nach Möglichkeiten, diesen Fragen in anderer Art und Weise nachzugehen. Das sind nicht nur analytische Fragen, das sind existenzielle Fragen, das sind emotionsgeladene Fragen. Und das sind verschiedene Dimensionen, die man aber nicht voneinander trennen kann. Das wissen wir. Man kann also diese Phänomene anders angehen, sodass man nicht versucht, sie zu zähmen, wie ich sagte, sie zu bändigen, dass man sagt, naja, ein Problem mehr unserer heutigen Gesellschaft und so weiter. Und das Problem sollten wir angehen, wie wir Probleme immer angehen. Nein, nein, anders denken, keine Denktabus. Das ist vielleicht ein Test, wie der Mensch dies sieht, dieses Problem, das Anthropozän, könnte natürlich ein Test sein, genau wie der Mensch gegenüber der Endlichkeit steht, auch eine Testfrage. Und natürlich gehört dazu Philosophie, aber es ist immer ein Stück bändigen, zähmen. Man versucht halt, das Problem ein bisschen kleiner zu machen, als es ist. Was mich eher interessiert, ist, wie die Ansätze, die Theorien zur Lösung des Problems, wie die sich in einem nicht repräsentativen Rahmen irgendwie zurechtfinden können, mit einer existenziellen, aber auch wissenschaftlichen Dimension, die dazu gehört. So, das ist wichtig, denn diese wissenschaftliche Dimension will nicht einfach hinauskomplimentiert werden, und das ist auch normal.
Yeah. About the human. So
wir kennen das
way,
ja.
I mean, interesting. I mean, where we sort of started the conversation.
Als wir anfingen mit dieser Unterredung, ging es mit dem Weltuntergangsszenario los. Und du sprachst am Anfang von Maßstäben der Zeit, die Zeitskala. Du hast von der Geologie, von der Bodenkunde gesprochen. Das sind althergebrachte Konzepte. So identifiziert sich oder positioniert sich der Mensch gegenüber der Zeit.
Ich bin jetzt nicht ganz d'accord mit dem, was du gesagt hast, aber als ich im Flugzeug saß, als ich hierher kam, unterlag ich natürlich einer kognitiven Behinderung oder Beschränkung.
Also ich
konstatierte, dass es tatsächlich insgesamt eine Art Aufmerksamkeits- Defizit gibt.
A concept which is used widely in the area of theory you work in, but not in the
vor
way you recently used it. So plug for the book, in, which is the concept of autoimmunity, which
was
is
the very Autoimmunität angeht, sozusagen ein Verteidigungsmechanismus, eine Grenze, die man selber setzt, um sich zu schützen vor Gefahren, vor Risiken. Und wir können natürlich hingehen und sagen, dass ohne Kunst, ohne Poesie, ohne kreatives Schaffen,
non-propositional practice,
so also ohne eine Praxis, die nicht beansprucht, Theorie zu sein, die non-propositional ist, oder eine ästhetische Praxis, der Angriff auf uns niemals möglich sein kann. Das heißt, wir brauchen die Dichter.
Und
ja, Melancholie, Sehnsucht, und das, was hier genannt wurde, mit Blick auf die Katastrophenfilme, das hat ja auch dieses Bezaubernde. Und insofern stimme ich halb zu.
Ja, Melancholie ganz viel, aber leider rennt uns die Zeit davon. Wir sind am Ende dieser unserer Redezeit angelangt.